über Furcht sprechen, wie wir mit Furcht umgehen und wie wir die Furcht abschütteln können. Und ich denke, wir haben so viele unsichtbare Feinde und die müssen wir besiegen. Unsichtbare Feinde. Sichtbare Feinde, gegen die kann man ankämpfen. Dann nimmt man Maschinenpistole oder eine Kanone oder eine Bombe oder eine Rakete. Aber die unsichtbaren Feinde, da kannst du machen, was du willst. Du kannst hier nicht mit natürlichen Mitteln beikommen, nicht mit Fleisch und Blut. Da braucht man geistliche Waffen. Furcht ist eine unsichtbare Macht. Und viele Menschen sind davon besessen. Und es ist die stärkste Macht. Weißt du, die Russen haben Angst vor den Amerikanern, Amerikaner haben Angst vor den Russen und weißt, hat jeder Angst vor den anderen. Ich lade dich herzlich ein, auch für die nächsten Gottesdienste. Morgen wird das Thema sein, du arbeitest nicht umsonst. Es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass dein Leben nicht vergeblich ist. Manche Leute denken, wozu bin ich geboren? Bin ich nur zum Sterben geboren? Ist das der Sinn des Lebens? Du lebst nicht umsonst, du arbeitest nicht umsonst, du glaubst nicht umsonst, es hat alles einen Sinn, wenn man es richtig macht. Nicht nur, dass es nur sagt, es hat einen Sinn, nein, der Dienst für den Herrn und das Leben für den Herrn ist nicht umsonst und nicht vergeblich. Alles andere ist umsonst. Dein Schaffen ist umsonst, du baust ein Haus auf und morgen ist es zerstört. Oder übermorgen, beim nächsten Krieg. So, Mittwoch wird das Thema sein, wie Gott einen befreit. Wie Gott einem hilft, wie Gott einem beisteht, wie Gott einen benutzt zur Befreiung. Wir werden also über Befreiung reden. Das ist nicht selbstverständlich. Gott befreit, aber ich muss wollen, frei zu werden. So viele möchten frei werden, aber sie wollen nichts tun. Es kostet was. Es kostet was, dass du einen Schnaps rausschmeißt, Zigaretten rausschmeißt, Drogen rausschmeißt. Du musst was tun. Du musst dich erstmal rausschmeißen. Und dann, Herr, erlöse mich von dem Übel. Freitag wird das Thema sein, wo entstehen Probleme? Ich kann dir ganz einfach sagen, hier in unserem Blechkasten. Dort entstehen die Probleme, in deinem Denken. Und da fängt es auch mit der Furcht an. Hier fängt die Furcht an, im Denken. Ich dachte. Und sobald du denkst, beginnt der Teufel mitzudenken und mitzureden und dich zu beeinflussen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das Denken kontrollierst. Wo entstehen die Probleme? Dann über Gottes Wege, wir werden so viel reden und miteinander noch einiges austauschen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den Heilungstagen mit Billis Smith vom 7. bis zum 14. März, jeweils 19 Uhr. Dann von nur zwei Abende wird Josef Hedgecock hier sein, den 24. und 25. März. Hedgecock ist ein tiefer Lehrer und ich freue mich, Bibellehrer, und ich freue mich, dass er zu uns kommt, dass er sich Zeit nimmt. Er ist nicht mehr der Jüngste. So, und er hat eine Tiefe. Und wir möchten ein bisschen schürfen in die Tiefe. Ist nichts für oberflächliche Christen. Die sollen zu Hause bleiben und sollen lieber Joyce Meyer im Fernsehen angucken oder was weiß ich wen. Weißt du, aber du sollst in die Tiefe gehen. Ich denke, die Tiefe ist wichtig. Wir brauchen die Tiefe, die geistliche Tiefe. Denn wenn das Fundament stark ist, kannst du nachher auch das Holla-Hopp-Christentum gut verkraften. So, Umgang mit der Furcht. Die Welt steht vor einem Krieg, das bin davon überzeugt. Also überall wird aufgerüstet, die einen fordern Waffen, die anderen konferieren und so weiter, wollen Sicherheit und Frieden bringen. Und die Bibel sagt, wenn sie sagen Friede, Friede, dann platzt die Bombe. So, wir werden belogen, alles ist in Ordnung, unser Euro ist stabil, wir haben alles im Griff, so redet die Welt. Und sie blufft die Menschen. Und Menschen werden geblufft und Menschen wollen geblufft werden. Spannung ist in der Luft, alles ist hochexplosiv, nur noch ein Funke und dann geht der ganze, alles was man so aufgebaut hat, in die Brüche. Und ich denke daran, weißt du, als das Europäische Reich am größten war, die 10-10, im Standbild des Nebukadnezars, was er geträumt hat über die Weltmächte, als es am größten war, brach es auseinander. Und das Reich wird uneins sein, steht in der Bibel. Dass die Zeit ernst ist, ich habe vor kurzem, die letzten paar Tage, eine Nachricht bekommen aus dem russischen Bereich, dass Russland bereits Atomraketen in Stellung gebracht hat, das heißt etwas. Also wir sind nicht so in Frieden, wie die Leute reden. Es kann ganz schnell was anders kommen. Und plötzlich sind wir im Himmel, beim Heiland. Wir sind geschmolzen. Verstehst du? Aber ich weiß eines. Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab beim Ungerechten findet. So, bevor ich schmelze und mich in nichts auflöse und verdampfe oder was auch immer ist, der Herr Jesus wird mich empfangen. Die Engel Gottes werden uns heimtragen. Die Erlösten werden heimgetragen von Gott. Deshalb ist es so wichtig, dass du Frieden in Gott hast. Egal in dieser kritischen Zeit, wohl dir, wenn du weißt, mein Erlöser lebt. Egal was da passiert in dieser Welt, der Heiland ist da. So, wir sind in einer Welt, die überwacht wird, kontrolliert wird. Wir sind von Spionen umgeben. Jeder trägt sein Spion in der Tasche, sein Smartphone, iPhone oder was auch immer ist. Und weißt du, du wirst beobachtet, wo du einkaufst, wo du tankst, wo du Geld abhebst oder was du machst. Jeder Schritt wird überwacht von Spionen, registriert. Du sagst ja, das ist nicht schlimm, aber eines Tages kann der Sack zugemacht werden und dann ist es vorbei. Weißt du, du wirst erpresst. Da war der Hitler noch ein Lamm dazu. Oder die Nazis und die KGB und Stasi und Securitas, das waren nur Lämmer. Was wir jetzt alles haben, es wird alles gespeichert, alles überwacht. Jeder Meter unseres Lebens. Spione wissen mehr über uns, als wir selbst über uns wissen. Nur nebenbei. Sie kennen alle deine Persönlichkeitsmerkmale, welche Filme du anguckst, mit wem du telefonierst, wo du essen gehst, mit wem du redest, was du glaubst, in welche Kirche du gehst oder wo auch immer ist. Die wissen alles über dich Bescheid. Weißt du, die wissen, welche Kontakte du hast, mit wem du Verbindungen hast. Es ist nicht, dass die nur die Terroristen überwachen. Die überwachen jeden Menschen. Den Gläser, den Bürger. Du bist nirgendwo mehr sicher. Es gibt so Apps für alles Mögliche. Weißt du, auf die heutigen Smartphones. Bloß es gibt nur kein App für die persönlichen Beziehungen. Ich bin neulich irgendwo essen gewesen, dann, weißt du, da sitzt ein Pärchen am Tisch, beide, die funken und reden miteinander, aber die reden nicht miteinander. Die reden mit, was weiß ich, mit ihren Freunden, Bekannten, irgendwo. Echte menschliche Kontakte fehlen. Diese zwischenmenschliche Beziehungen sind verloren gegangen. Und dass du noch lebst, wissen sie nur, wenn du den Bildschirm antippst. Verstehst du, dass du noch da bist, dass du noch existierst, dass du noch am Leben bist. Durch die ganze Online-Verbindungen sind wir vom Leben getrennt und abgelenkt. Getrennt und abgelenkt. Und weißt du, durch die Treue zur Maschine, der Technik und so weiter haben wir die Beziehung zueinander und zu Gott verloren. Und der Mensch hat Angst dadurch. Dadurch entsteht Angst, weil wir keine Beziehung mehr haben. Das bringt uns manchmal in große Ängste. Was ist, wenn Strom ausfällt? Was passiert, wenn all diese Dinge nicht mehr funktionieren? Wenn es in den Satelliten Störungen gibt und es kann ganz schnell Störungen passieren durch Sonnenwinde und dergleichen. Der Mensch hat Angst vor Einsamkeit, vor der inneren Leere, und das ist er. Der technisierte Mensch, der technisch verwaltete Mensch, der ist so unsicher. Der hat alles und doch nichts. Der ist alles und doch nichts. Der weiß alles. Der Teufel will die Welt zugrunde richten, die Menschheit zerstören, den Geist und die Gefühle abtöten und das Ergebnis ist Furcht. 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 Und das ist die größte Waffe Satans. Eine unsichtbare Macht, ein unsichtbarer Feind. Der Teufel kommt zu uns und deshalb, wann werden wir von Furcht überfallen? Denn du kannst der Furcht nur begegnen, wenn du weißt, wann die Furcht kommt. Die Furcht kommt nicht, wenn du in Sicherheit im Bunker irgendwo sitzt. Die Furcht kommt, wenn du Hunger hast, wenn du erschöpft bist, wenn du überfordert bist, wenn du dich unsicher fühlst, wenn Schuld dich irgendwo beladet, wenn du Komplexe hast, wenn du auf der Suche bist, dann kommt die Furcht. Dann kommt der Teufel und erschreckt dich mit was auch immer. Wenn du Filme anguckst, so wie, wann jagt ein Löwe oder ein Wolf oder ein Hyäne, ein Tier, es versucht immer von der Herde zuerst mal abzutrennen. Das Tier wird von der Herde abgetrennt. Versucht sich das Schwächste, sucht sich das Schwächste, ein bisschen lahm und ein bisschen langsam. Raubtiere, die versuchen alles Mögliche zu tun, um das Tier von der Herde abzutrennen. Solange sie in der Herde sind, sind sie unschlagbar. Sind sie sicher. Da hilft einer dem anderen. Aber sobald du abgetrennt bist und in eine falsche Richtung rennst. In der Bibel heißt es, der Teufel brüllt wie ein Löwe. Das ist nur der Vaterlöwe. Die Löwinnen sitzen auf der anderen Seite. Und die, weißt du, der brüllt und du hörst das Brüllen und rennst in die andere Richtung, genau den Löwen in den Arm. Bist geliefert. Und die warten schon, dass du aus Angst und Furcht dort ihnen entgegenkommst. Der Teufel und die Furcht, Angst und was immer diese unsichtbaren Mächte sind, sie kommen, wenn du allein bist, auf dich gestellt bist, niemand hinter dir hast. Und da wird dir Angst eingejagt. Der Mensch ist ein Hordenwesen, lass mich das sagen, lass uns so sein. Weißt du, man lebte früher in der Steinzeit und wo auch immer. Man lebte zusammen in Familien, in Gruppen, in Verbänden, im Volk. Und da stand einer zum anderen. Der Teufel trennt uns und versucht uns zu trennen. Und das muss man hingucken. Der trennt von Gott einen, trennt einen von der Gemeinde. Weißt du, Gott hat uns hineingeboren in eine Familie, in die Gemeinde, Jesu Christi. Und das ist dein Platz. Und sobald du da rausgetrennt wirst, einzeln irgendwo als Einsiedler lebst, da kommt er zu dir und klopft bei dir an die Tür an. Ich habe was zu verkaufen. Verstehst du, so kommen die Vertreter. Die Vertreter achten genau auf deine Bedürfnisse. Du brauchst eine Versicherung. Und der heutige Bürger ist überversichert. So, der Teufel trennt uns von Partnern, Familien. Guck mal, gibt es heute noch heile, gesunde Familien? Die Familien sind gespalten, getrennt. Ich habe heute einen Brief bekommen, jemand schrieb mir, ich suche Erben. Wir haben kein Stammbuch und so weiter, wo wir die Erben aufschreiben. Aber der Vater hat 9 Kinder und die finden die Erben nicht. Von 9 Kindern, muss vorstellen. Wo sind die Erben? Und dort ein ganz tolles Haus da, irgendwo zu vererben in der Goethestraße. Wir suchen die Erben. 9 Kinder und man findet keinen einzigen Erben. Ist doch schrecklich. Ist doch schrecklich. Die Familien getrennt. Reicher Mann muss viel Geld haben. Und so weiter. Aber da ist keiner da, der das Geld haben will. Verstehst? Entwurzelte Menschen sind eine Beute. Eine Beute, was weiß ich, für alle Raubtiere. Der Teufel trennt uns. Und wie trennt der Teufel einen Menschen? Durch Schwierigkeiten. Durch Ängste. Durch Überforderung. Durch Übertreibung. Da hörst du eine Nachricht und gerätst in Panik. Er trennt uns durch Einschüchterungen. Der Mensch hat Verlustängste. Ängste, dass er verlieren könnte, seine Arbeitsstelle, weißt du, und da trennt er uns von der Gesellschaft, vom Glauben, von Gott. Wie geht man um mit Überforderung und Stress? Schau die Israeliten an. Die Israeliten bekamen Furcht, als die Kundschafter sagten, das sind Riesen. Keiner von diesen Israeliten hat je einen Riesen in ihrem Leben gesehen. Die hatten keine Ahnung, man hat es nur ausgemalt und die 10 Kundschafter malen aus und wir kamen in ihre Gegenwart, in ihre Anwesenheit wie Heuschrecken vor. Das stimmt alles nicht, das ist Übertreibung. Der Teufel arbeitet immer mit Übertreibung und er jagt dir Angst ein durch Übertreibung. Verstehst du, da kriegst du eine Diagnose, Krebs. Was ist Krebs? Ein Pickelchen. Verstehst du? Und das wächst und alle Leute haben irgendwo so irgendein Pickelchen und es wächst und so weiter. Aber das wächst umso schneller, je mehr du dich fürchtest. Furcht ist die Nahrung für Tumore, Krebse und alle möglichen Seuchen. Der Teufel trennt uns durch falsche Informationen, durch Befürchtungen. Wer Angst hat, der sichert sich nach allen Seiten ab, macht alle Türen dicht, Fenster dicht. Es wird unruhig, kann gar nicht schlafen, steht alle 5 Minuten auf. Beschäftigt sich mit seinen Ängsten, informiert sich über seine Ängsten. Weißt du, Computer kann ein Segen sein, ist aber auch ein Fluch. Weißt du, googelt man, dann weiß man alle möglichen Krankheiten. Mancher Frau, mancher Mann, wo krank ist, weiß über seine Krankheit mehr als der Herr Doktor. Nur nebenbei. Die googeln und googeln und googeln und da finden sie. Und da schreibt jeder so seinen Senf und gibt da rein und dergleichen. Und Ängste leben uns. Sie zersetzen uns von innen und stecken noch andere an. Verstehst du? Wenn du Angst hast und zitterst, zittern deine Kinder mit. Deine ganze Familie, Mann und Frau. Einer der größten Ängste der Menschheit ist die Angst vor dem Tod. Weil der Mensch Angst hat vor dem Tod, vor der Ewigkeit. Er weiß nicht, was kommt. Ich meine, es ist eine Reise. Der Tod ist ein Gang über die Brücke. Wir verreisen in ein fremdes Land, wir wissen nicht, was kommt. Und es ist immer ein gewisses Maß an Angst ist da. Aber ich weiß, wer mich erwartet am anderen Ende. Und wenn ich das weiß, mich erwartet Jesus Christus, der Heiland, dann muss ich nicht vor dem Tod mich fürchten. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Angst ist einer der unsichtbaren Feinde, die siehst du nicht. Aber die sitzen so fest, die blockieren uns, die lähmen uns. Wir kommen so ohnmächtig vor diesen Dingen, die uns so belasten und bedrücken. Psalm 55, lass mich anschauen, und das begeistert mich, wie hier dieser Psalmist schreibt von Vers 3, Psalm 55. Die Sorgen drücken mich nieder. Genau das ist es. Sorgen, fang an, dir zu sorgen, dann drehst du dich auf die Seite, von jener Seite, dann stellst die Füße hoch, dann sitzt dich hin im Bett, da stehst du in Kulas und morgens kannst du wieder das Bett neu beziehen. Die Sorgen drücken mich nieder. Ich finde keine Ruhe mehr. Denn Feinde bedrohen mich, die unsichtbaren Feinde. Und Schurken, die unsichtbaren Schurken, bedrücken mich. Ich setze die unsichtbaren. Weißt du, die gibt es gar nicht eigentlich in Wirklichkeit. Aber du machst sie zu Schurken. So wie die Israeliten die Riesen so groß gemacht haben. Die Schurken bedrängen mich. Sie überhäufen mich mit Unheil und verfolgen mich mit wütendem Hass. Ich sehe schon, wie ich zerfleischt, zerrissen werde, wie von mir nichts mehr übrig bleibt. Die Angst schnürt mir das Herz zusammen. Tödlicher Schrecken hat mich überfallen. Furcht und Zittern haben mich gepackt. Und kaltes Grauen steigt in mir hoch. Kalter Schweiß. Verstehst du? Das steigt in mir hoch. Da nützen die ganzen Tabletten nicht mehr, da nützt nichts mehr. Ich wollte, ich hätte Flügel wie eine Taube. Dann könnte ich fliegen und eine Zuflucht suchen, weit weg, am einen Ende der Welt. Hast nicht schon manchmal so geträumt, oh, wenn nur ein U-Boot vorbeikommen würde. In der Wüste könnte ich fliehen und endlich meine Ruhe finden, irgendwo in ein Kloster gehen, irgendwo abgeschieden von der Welt. So, ich würde schnell zu meinem Schutzort eilen, wo ich sicher bin vor diesem rasenden Sturm. Woher kommt Panik und diese Attacken? Angst ist ein unsichtbarer Feind, Leute. Angst ist ein unsichtbarer Feind. Jeder kann von diesem Feind angefallen werden. Jeder Einzelne. Weißt du, Angst wird verursacht von dem Gott Pan. Lass mal, Pan ist dieser Hirtengott mit dieser Flöte, Panflöte, und er bringt die Herden durcheinander, so dass die Herden plötzlich wirre werden und nicht wissen, wo und was. Im Psalm 55 weiter, Vers 10. Dieser Gott Pan versucht, die Gemeinden durcheinander zu bringen, Familien durcheinander zu bringen, Gesellschaft durcheinander zu bringen, die Völker durcheinander zu bringen. Keiner weiß mehr, wo man dran ist. So, hier heißt es, denn alles, was ich in der Stadt gesehen habe, ist Zwietracht und brutale Gewalt, die Tag und Nacht die Runde machen durch die Straße. Oben auf dem Wehrgang der Mauer, da wird immer wieder Angst verbreitet. Pass auf, da ist irgendjemand, da ist irgendetwas. Weißt du, viele Leute haben Angst und die wissen nicht, was ist es, wovor sie Angst haben. Ich habe Angst. Und im Inneren der Stadt sind Unheil und Elend, das Verbrechen breitet sich aus in ihr. Ihr Markt ist ein Schauplatz von Betrug und Unterdrückung. Umgang mit der Furcht, das ist mein Thema heute. Mit Panik, mit Ängsten und so weiter. Und was macht David? Schau weiter in Psalm 55. Weißt du, wenn du Angst hast, liest Psalm 55. Vielleicht geht es dir genauso wie dem David. David hat Angst gehabt. Er hat Angst gehabt, ich werde fallen. Saul wird mich noch umbringen. Und dann geht er zum Feind sogar auf die andere Seite und lässt Speichel aus dem Mund raus und so weiter. Oh, könnte ich, lieber Philister, bei dir Zuflucht finden? Und dann sagt dieser Philisterkönig, ja, Blöde haben wir genug, da kommst du nicht mehr drauf an, auf einen Blöden. Verstehst du, da kannst du bleiben. Verstehst du, das ist Panik. Und David weiß, was das bedeutet. Ich werde bald erwischt, ich werde bald fallen. Und er war drauf und dran. Und der Feind hat ihn hingebracht, dass er zum Feind flieht, zu den Widersachen des Volkes Gottes und dort Hilfe sucht. So, Psalm 55, Vers 18. Am Abend, am Morgen und am Mittag bringe ich meine Klage und Stöhnen vor ihr. Und er hört mich. Das ist, was jemand furchtlos wird. Mittags, morgens, abends Gebet. Und das bringe ich Gott und er hört mein Stöhnen. Er rettet mich und bewahrt mich, mein Leben bei allen Angriffen meiner Feinde, der unsichtbaren Feinde und Schrecken. Viele werden mir zur Seite stehen. Weißt du, wenn du mit Gott redest und mit Gott verbunden bist, du hast Legionen von Engeln von dir um dich herum. Du bist nicht allein, du bist nicht einsam. Jesus hat gesagt, ich brauche es nicht, aber du brauchst es. Und himmlische Heerscharen werden dir dienen. Legionen von Engeln, der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand, dieser Parakletos und Jesus Christus, unser Heiland. Dann geht David geht weiter. Gott, seit der Menschengedenken regiert, hört mein Gebet und zahlt ihnen heim, diesen unsichtbaren Feinden. Er vertreibt sie. Wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn. Sagt er dann weiter. Das ist, wie David uns ratet und redet. Wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn. Er selber wird sich um dich kümmern. Deine Furcht. Was werden wir essen? Wo werden wir wohnen? Was werden wir anziehen? Wo werden wir arbeiten? Wie geht's mit mir weiter? Wer wird mich beerdigen? Und wer wird mich auferwecken? Ja, all diese Gedanken. Werde ich überhaupt auferstehen? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der wird aufstehen als Erster und dann wird er mich ausbuddeln aus dem Grab. Wir haben einen Garten in Stuttgart gehabt am Friedhof, so Schrebergarten, und da war eine Beerdigung. Und unsere Tochter damals, da war ein Trauerzug, dann sagt, was passiert mit den Toten jetzt, die werden begraben. Dann haben wir das erklärt, was Beerdigung ist, dann wird der Tote begraben. Dann sagte, Papa, ich weiß, wenn die Leute hier begraben werden, nachts kommt der Heiland und gräbt sie aus. Der gräbt sie aus. Das ist Auferstehung. Unser Heiland wird kommen und die Toten ausgraben. Halleluja. Wir haben Hoffnung auf einen lebendigen Heiland. Wirf deine Last ab, auch die Todesangst. Und so weiter. Wirf deine Last und übergib sie dem Herrn. Er selber wird sich um dich kümmern. Er selber. Nicht dein Pastor und nicht dein Seelsorger und nicht dein Onkel und nicht deine Tante, nicht Mama und Papa. Er selber wird sich um dich kümmern. Halleluja. Er selber. Niemals lässt er die im Stich, die ihm die Treue halten. Und das ist die Voraussetzung. Halt dem Herrn die Treue. Bleib fest am Herrn. Ich war mit einer Reisegruppe in Israel und oben am Jordan, Quellen, dort ganz hoch in Philippi, Caesarea oder Caesarea Philippi. Dann haben wir gesagt, hier ist ein schöner Platz hier. Das ist die Residenz von dem Gott Pan. Sagt man in der Überlieferung, ist auch dieser Pan-Tempel dort oben gewesen. So, und dann haben wir angefangen zu singen, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Und wir singen so hingebungsvoll und heben die Hände hoch. Und plötzlich auf der anderen Seite vom Fluss, vom der Jordanquelle, singt auch einer, eine Gruppe. Es sind nur vielleicht 6 Leute. Er ist Herr in Englisch. Und es war ein Pastor aus Atlanta, den ich in Atlanta mal kennengelernt habe. Und wir singen dort vor dem Götzen Pan, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Nicht der Gott Pan, sondern Jesus ist Herr. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen. Und dort passierte, genau dort passierte, als der Herr Jesus fragt, was haltet ihr von mir? Der eine sagt, du bist Prophet, du bist das und das und das. Und dort bekommt Petrus diese Offenbarung. In Philippi Caesarea, lies mal nach. In Matthäus 16, Vers 13 bis 16. Lies mal nach. Und dort bekommt Petrus diese Offenbarung. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Genau am Fuße des Pan-Tempels. Wo die Panik entsteht. Wo die Ängste entstehen. Und die Furcht die Hauptresidenz hat. Und der Ursprung dort entsteht. Und ich fand das ganz toll. Und dann haben wir uns umarmt und gegrüßt. Bruder, es freut mich, dass wir hier unseren Herrn Jesus Christus proklamieren dürfen. Halleluja. Er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Da heißt es in Markus 16, Vers 13, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philipp und fragte seine Jünger und sprach, was sagen die Leute, dass es Menschensohn sei? Und da sprachen einige zu ihm, du seist der Johannes der Täufer, andere du seist Elia, wieder andere du seist Jeremia und wieder andere einer der Propheten. Und er sagte, und was sagt ihr, dass ich bin? Und da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Messias, der Heiland, der Gesalbte. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn du das glaubst und weißt, weißt du, kann der Gott Pan trillern, so viel er will. Da kann er trillern, so viel er will. Und piepsen und flöten, das macht dir gar nichts aus, du läufst nicht, du bleibst bei deinem Heiland. Du bleibst bei deinem Heiland. Das Gequietsche wird dich nicht verunsichern. Das Geheule und das Gebrülle des Löwen wird dich nicht verunsichern, du wirst bleiben. Er wird dich nicht aus der Fassung bringen. Im Gegenteil, du rückst noch näher zum Heiland, verstehst du? Du rückst noch näher zu deinem Herrn Jesus Christus. Und in der Nähe Jesu hat Furcht keinen Platz, keine Aufenthaltsgenehmigung. In der Gegenwart Jesu hat Furcht keinen Platz. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, hat Christus gesagt. Ich habe die Furcht überwunden. In der Nähe Jesu, da ist der Schmerz überwunden, das Grauen überwunden, die Panik, die Höllenangst ist überwunden. Weißt du, und du wirst nur vom Frieden erfüllt. In der Gegenwart Jesu, mir ist wohl in der Gegenwart des Herrn. Der Gläubige hat eine Zufluchtsstätte, von dem der David da geschrieben hat. Ich möchte gerne fliehen und eine Zufluchtsstätte finden, auch in der Wüste, egal wo, hauptsächlich bei meinem Gott. Beim Herrn Jesus Christus ist ein Ort der Ruhe und des Friedens, wo man geborgen ist. Und dort findet deine Seele einen Unterschlupf, bei Jesus. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Dort kannst du dich verstecken. Dort ist ein geheimnisvolle Lager, dort hast du Frieden, dort passiert dir nichts, dort bist du in Sicherheit und dort traut sich der Feind nicht hin. Bei Jesus bekommst du Asyl, Halleluja, Aufenthalt, Kirchenasyl oder Gottesasyl, was auch immer ist. Der Heilige Geist versetzt dich in einem Ruhezustand. Weißt du, was das ist? Du kriegst eine Narkose. Ruhezustand. Der schreit und du reagierst nicht. der pfeift und trillert und du gehst gar nicht darauf ein. Du siehst all die Dinge. Wir haben gelesen, Psalm 55, ich sah das, was in der Stadt passiert, was die Leute erzählen, die Gerüchte und die ganzen Diskussionen und die ganzen Gespräche am Tresen, wo auch immer. Du hörst das alles, aber du nimmst es nicht mehr zu Herzen, denn der Herr ist dein Schild und der Herr ist dein Schirm, Umgang mit der Furcht. Du nimmst es nicht mehr zu Herzen. Du bist in einem Ruhezustand. Du hörst das alles, aber das betrifft dich nicht mehr. Weißt du, wenn du den Teufel ignorierst und ihm die kalte Schulter zeigst, auf ihn nicht eingehst und mit ihm nicht diskutierst, irgendwann früher oder später wird er abziehen. Also bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Bist du schon im Ruhezustand Gottes? Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Egal was da passiert, egal was da kommt. Der Teufel will nur, dass du ihm was sagst, erwiderst, irgendwie mit ihm diskutierst und argumentierst, ihm zuhörst. Weißt du, er versucht dich ständig permanent zu provozieren. Sag was. Ja, was sagst du dazu? Verstehst du? Regst dich nicht auf? Ist das nicht schlimm? Grausam, was da passiert. Weißt du, er will nur, dass du zustimmst. Aber wenn du nicht zustimmst, zieht er weiter. Weißt du, dann kann er mit dir nichts anfangen. Du bist für ihn unbrauchbar. Der Teufel klopft bei dir an und guckt, ob du hohl bist. Und wenn du hohl bist, nicht erfüllt vom Heiligen Geist, dann klopft er weiter und dann macht er Lärm und Krach. Hohle Gefäße, die sind eine Angriffsstelle und Angriffsplatz für den Teufel. Er klopft weiter, bis du aus dem Häuschen rauskommst. Aber wenn du voll des Heiligen Geistes bist, in der Ruhe Gottes gelassen bist, kommt er nicht dir bei. Satan greift nur, und jetzt pass auf, Furcht kommt nur zu leeren Christen, die ein leeres Herz haben, leeren Kopf haben und leeren Bauch haben. Zu leeren. Die Bibel erzählt uns eine Geschichte, oder Jesus erzählt uns eine Geschichte, das Haus ist gereinigt, geputzt, Großputz hat stattgefunden und es ist nicht bewohnt. Und dann dieser Geist, der ausgefahren ist, geht in der Wüste, durchwandert Wüstestätten, sucht, wen er noch findet und nimmt 7 andere Geister und kommt und stürmt das leere Haus. Der Teufel stürmt leere Christen. Christen, die im Herzen leer sind, im Kopf leer sind und im Bauch leer sind. Alles drei. Seele, Geist und Leib. Seele, Geist und Leib. Und der Leerstand wird besetzt. Als wir nach Berlin kamen, gab es 280 Hausbesetzer, weil besetzte Häuser in West-Berlin. Wie viele heute sind, weiß ich nicht. Verstehst du? Aber der Teufel besetzt ständig leere Häuser, wo niemand drin wohnt. Das ist, ja, machen wir uns gemütlich. Dämonen hausen in wüsten Städten, leeren Städten. Der Teufel ist wie ein Vertreter, der pickt sich immer die Leute aus. Aha, das Haus muss neu verputzt werden, wird Fassade verkauft. Oder wir brauchen neue Fenster. Verstehst du, die haben noch alte Fenster, da wird den Leuten alles aufgeschwätzt. So arbeitet der Teufel. Der sucht sich die Leute, die was brauchen, denen was fehlt, die mit etwas nicht zufrieden sind, denen was nicht passt. Weißt du, der sucht die Leute, die kritisieren, auch in der Gemeinde, die Kritiker werden gesucht. Ja, das ist wirklich wahr, der Pastor predigt zu lang oder die singen zu laut oder die hören nicht mehr auf, da mit was weiß ich. Der Teufel sucht Leute, die sich ärgern. Denen piepst er was vor. Dieser Gott Pan. Und versucht so die Herde auseinanderzubringen. Satan versucht dich zu erschrecken, erschüttern, dir Angst einzuflößen und dich einzuschüchtern. Pass auf, das geht alles in den Bach runter. Das hat alles keinen Wert. Er fordert dich heraus. Weißt du, der Teufel greift nicht so sehr die Weltmenschen an, sondern ganz besonders die Gläubigen. Die glauben, dass sie gläubig sind. Also, die so sich selbstsicher fühlen. Also, ja, was soll es mir passiert? Nichts. Ich bin getauft, geisterfüllt und bin, was weiß ich, in der Gemeinde, Pfingstgemeinde, charismatische Gemeinde, welche Gemeinde auch immer. Aber die gerade besucht, die so selbstsicher sind. Selbstsichere Menschen leben in großer Gefahr. Nur nebenbei. Satan erschüttert alles, was man nur erschüttern kann, steht ja in der Bibel. Er versucht zu sieben, zu siechen. Wie heißt das? Das ist alte Martin-Luther-Deutsch. Ja, Seichen. Also zu sieben. Versuch zu sieben. Alles, was nicht ist, fällt ab. Was nicht vom Heiligen Geist ist, fällt ab. Und das ist Gott erlaubt, Erschütterungen. Dass alles, was nicht von Gott ist, dass es abfällt. Leute, die nicht von Gott sind, abfallen. Taten, die nicht von Gott sind, abfallen. Praktiken, die nicht von Gott sind, abfallen. Gott lässt es zu. Was nicht von Jesus ist und was nicht Jesus verherrlicht und nicht Jesus meint, fällt ab bei diesen Erschütterungen. Und nur das Echte und Wahre bleibt bestehen. Furcht, Umgang mit Furcht. Und bei vielen ist nicht viel. Also viele sind nicht so, wie sie vorgeben. Also, weißt du, viele tun so, als wenn sie der liebe Gott wären. So stark und mutig und kühn und ach, und dann drauf ankommt, dann da nun irgendjemand so kleiner Zwerg anklopft, zittern sie schon. Das kommen die Diebe. Weißt du, da brechen sie zusammen, in sich zusammen. Viele haben kein solides Fundament, Geschwister, und die werden angefochten und die werden angegriffen vom Feind. Einen, der fest in Jesus gegründet ist, auf dem Felsen steht, den machen die Stürme nicht aus. Die kommen, die Stürme, die müssen durch die Stürme durch, aber der bleibt. Der flieht nicht und der wird früher oder später irgendwie, auch wenn das Haus wackelt und der Boden zittert, er wird es überleben. Der Plan Gottes mit unserem Leben ist, dass wir durch die Erschütterung Jesus näher kommen. Dass wir mehr zum Herrn rennen in der Not. Heiland, ich bleibe bei dir. Jesus, noch näher an deine Brust, noch näher an deine Seite, noch näher. Und die Erschütterungen tragen dazu bei, dass du vor Jesus alles abgibst, Jesus alles hinlegst, alle deine Sorgen ihm auslieferst und sagst, Herr, trag du, ich kann das nicht mehr, mir ist zu viel. Verstehst du, Jesus trug all deine Ängste und Befürchtungen und deinen Kummer und dein Leid und dein Elend. Er trug deine Krankheit, deine Enttäuschungen. Du musst nicht mehr weiter verbittert sein auf den und jenen. Und weißt du, Verbitterung produziert Furcht. Ach, verstehst du, die stehen mir ständig im Weg und blockieren mich. Weißt du, viele fürchten und verzweifeln dabei, nur weil sie Jesus nicht kennen. Mein Thema ist also Umgang mit Furcht. Jesus hat alle deine Ängste durchlitten, alle möglichen Ängste oder gängigen Ängste. Also der hat er durchlitten. Ihm ist nichts neu, keine Angst, keine Befürchtung. Weißt du, er kennt die Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kennt er. Persönlich, hautnah hat er das erlebt. Er kennt den Spott der Menschen. Er kennt das Unrecht, was das bedeutet. Er hat alle Ängste durchlitten, die du und ich, die wir so durchmachen im Leben. Er weiß, was Unterstellungen sind. Oh, er hat Gott gelästert, verstehst du? Obwohl du Gott suchst und Gott dienst und nach Gott verlangst, verstehst du, er hat Gott gelästert. Oder die Gebote übertreten. Weißt du, er weiß, was falsche Beschuldigungen sind und Verdächtigungen. Er weiß, was Lieblosigkeit ist. Er weiß, was Hass ist und Missgunst ist. Dass man nichts gönnt. Dem laufen am Schluss noch alle Leute nach. Verstehst du, so war Jesus. So in Notzeiten, um wirklich die Furcht loszuwerden, suche die Nähe Jesu. Suche die Nähe Jesu. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Das ist das Einzige Vernünftige. Er versteht dich. Er hilft dir, wieder auf die Füße zu kommen. Seine Nähe ermutigt dich. Kind, steh auf. Krabbel nicht so auf dem Boden. Tu nicht so, als wenn die Welt untergehen würde. Die Welt wird noch lang bestehen. Der Herr Jesus kennt deine Furcht. Weißt du, und er allein kann dir helfen, die Furcht zu bekämpfen, und zwar mit seiner Macht, mit seiner Kraft, nicht in deiner Macht und deiner Kraft. Furcht ist ein geistliches Problem und kann nur mit geistlichen Mitteln bekämpft werden. Und diese geistlichen Mittel ist der Heilige Geist. Und Jesus ist der Spezialist, um Furcht zu bekämpfen. Und jedes Mal, wenn er den Menschen begegnet, weißt du, was er sagt? Nicht guten Tag, du Christ Gott oder sonst noch was. Fürchtet euch nicht. Jedes Mal, wenn Gott begegnet den Menschen, er sagt, fürchtet euch nicht und nicht Shalom oder was weiß ich, fürchtet euch nicht. Shalom sagt er, wenn er nachher geht, der Friede sei mit euch. Aber fürchtet euch nicht. Er nimmt die Ängste der Menschen ernst. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, ich verstehe euch. Ihr seid irdisch, ihr seid menschlich, ihr seid materialistisch. Ihr geht nur auf das Sichtbare, was ihr seht. Aber ich habe diese unsichtbare Macht, diesen unsichtbaren Feind, diesen unsichtbaren Widersacher überwunden. Und er hilft dir wieder, weiterzumachen und weiterzugehen. Er hat der Welt gezeigt, und deshalb unser Jesus ist dieser Held. Er hat der Welt gezeigt, ich habe vor euch keine Angst. Hoher Priester, kannst mir den Puckel runterrutschen, ich habe keine Angst. Ihr Juden, ich habe keine Angst vor euch. Ihr Pharisäer, ich habe keine Angst vor euch. Er hat sich nicht gefürchtet. Sturm. Ich habe keine Angst vor dir. Sturm, schweige, sei still. Weißt du, die ganzen Drohungen, die haben ihm nichts ausgemacht. Und die haben noch lauter geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ihm hat das alles gar nicht ausgemacht. Der hat nicht gezittert. Der schwieg. Der hat nicht einmal den Mund aufgemacht. Jesus hat sich nicht gefürchtet. Schau auf Jesus, diesen tapferen Helden Gottes. Es gibt zwei Gründe, warum du tapfer sein solltest oder tapfer sein kannst. Erstens mal, weil wir eine Wolke von Zeugen um uns herum haben. Hebräer 12, Vers 1. Wir haben eine Wolke von Zeugen, die tapfer waren bis zum Schluss, die sich nicht unterkriegen ließen, die glaubten, auch wenn es so aussah, die Welt geht unter. Es ist unmöglich. Sie hielten sich an Gott fest. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Lasst ablegen alles, was uns beschwert und so weiter. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Belaste dich nicht. Lass dich nicht bedrücken. Lass dich nicht gefangen nehmen. Also lasst uns ablegen und schaut auf die Wolke von Zeugen. Wir haben so viele Christen als Zeugen, gläubige Menschen als Zeugen im Alten und im Neuen Testament. Und dann heißt es weiter, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus. Du hast eine Wolke von Zeugen, du weißt, der hat sie überlebt, der hat sie überlebt, der hat sie überlebt, der hat sie überlebt und der hat es auch überlebt, der hat es auch überlebt. 10 Leute haben schon überlebt. Eine Wolke von Zeugen, Hebräer 11, lies mal. Und dann schau auf Jesus, der hat es auch überlebt. Am dritten Tag ist er auferstanden. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, hat er das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. Puh, das Kreuz, ich will am Kreuz sterben. Deshalb hat er im Garten Gethsemane gekämpft mit dem Teufel. Und die Schande gering geachtet. Man hat ihm die Kleider vom Leib gerissen. Das hat ihm gar nichts ausgemacht. Und er hat sich gesetzt zur Rechten am Thron Gottes. Und dann gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sünden erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut sinken lässt. Also, denk an die Wolke von Zeugen und denk an Jesus. Und das ist der Grund, dass du tapfer sein musst und darfst. Denk an Jesus. Und das sollte dich ermutigen. Die stehen um dich herum. Weißt du, wie in einer Sportarena. Lauf, lauf, schneller, schneller, gib Gas. Gib dir nicht auf. Und weißt du, du brauchst solche Fans, die dir Zumut rufen. Jesus, dieser Trainer, der Heilige Geist, die Engel Gottes und die Gläubigen um dich herum, die den Kampf schon gekämpft haben, diese ganzen Heiligen, die schon bei Gott sind, die ermutigen uns. Wenn du sehen könntest, die ganze Wolke von Zeugen. Und das soll dich ermutigen, stark im Glauben zu bleiben. An Jesus zu bleiben, mit ihm verbunden zu sein. Bleib an Jesus, bleib in der Gemeinde, bleib bei seinem Werk. Und wisse, das Nächste, die Pforten der Hölle, die Höllenangst wird die Gemeinde nicht überwältigen. Die Höllenangst wird die Gemeinde nicht überwältigen. Der Einzelne kann überwältigt werden. Der Einzelne wird überwältigt auch. Kann ich fast schriftlich geben. So wie das Tier, das sich von der Herde trennt, wird überwältigt. Aber solange du bei dem Volk Gottes bleibst, wirst du stark bleiben und wirst nicht untergehen. Wenn du weißt, und das weißt und sicher bist, warum fürchtest du dich? Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Angst hat man nur, wenn man keine Rückendeckung hat. Wenn man keinen Verbündeten hat, einen starken, mächtigen Gott. Wenn Gott dein Partner ist, vor wem soll es dir grauen? In der Nähe Jesu darfst du ganz ruhig bleiben. Du schweigst und er streitet für dich. Er übernimmt deine Angelegenheit. Er kämpft für dich. In der Nähe Jesu darfst du entspannt, locker bleiben, unbesorgt und unbeschwert und unbelastet. Herr, das machst du schon für mich. Du machst das schon für mich. Weißt du, der Herr Jesus legt ein Wort für dich ein. Psalm 91, Vers 1. Eigentlich solltest du den ganzen Psalm auswendig lernen, denn dieser ist ein Schutzpsalm in großen Nöten. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, was heißt das, unter dem Schirm des Höchsten sitzt? Das ist etwas ganz Großartiges. Sitzen heißt es im Alten Testament meditieren, nachdenken. Wer unter dem Schirm Gottes sitzt und meditiert, wie Josua Kapitel 1, Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenkt. Tag und Nacht meditiert. Morgens, wenn er aufsteht, mittags, beim Mittagessen, abends, wenn er zu Bett geht, er meditiert. Das ist Sitzen. Sitzen heißt meditieren. Nicht nur schlafen und nichts tun. Der unter dem Schirm des Höchsten meditiert und ruht unter dem Schatten des Allmächtigen und bleibt dort. Wer das macht, der spricht zu sich und zu seinem Gott. Der proklamiert, der predigt sich selber, der ermutigt sich selber, Tag und Nacht nachdenken. Und dann heißt es beim Josua, und niemand und nichts kann dein Leben lang dir widerstehen. Wir müssen lernen, unter dem Schirm des Höchsten zu sitzen und sagen, oh Jesus, danke, du bist der Größte, der Stärkste, der Mächtigste, der Allgegenwärtigste, du bist überall da, wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Du bist da. Da hast du Rückendeckung. Und bekenn dich zu dem Herrn, der unter dem Schirm sitzt, im Schneidersitz oder wie auch immer. Leute saßen auf dem Boden meistens im Orient. Der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Der drückt seinen Glauben aus, drückt seine Haltung aus. Weißt du, wir sollen nicht nur sitzen und still sein. Nein, wir sollen am Heiland, am Rockzipfel festhalten und sagen, Heiland, du bist der Größte, der Stärkste, der Mächtigste, der Herrlichste. Der weiß, er ist überzeugt, Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat das letzte Wort. Und dann heißt es weiter dort im Psalm 91, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er holt dich aus den Fallen raus. Strick des Jägers und vor der Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du unter seinen großen Flügeln haben. Zuflucht. Gott hat große Flügel. Und wisse einfach, sei gewiss, niemand kann mir schaden, niemand kann mich zu Fall bringen, niemand kann mich umwerfen. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die in der Finsternis schleicht. Die meisten Leute werden nachts krank. Verstehst du? Pest, nachts angesteckt. Vor der Seuche, die am Mittag das Verderben bringt. Wer unter Gott ist, unter diesem Schirm und meditiert und nachdenkt und sich Gedanken macht über den Himmel, über die Ewigkeit, über die Herrlichkeit. Wir sollten über den großen Gott nachdenken und nicht über die Zipperleins und Wehwehchens und die Bedrückung und des Kümmerleins. Weißt du, wer unter dem Höchsten sitzt, wer unter Gott ist, unter seinem Schirm, der lässt sich nicht beeindrucken, diesen Pangott. Der steht mit seinem Gepiepse. Der lässt sich nicht imponieren von Dieb und Lügner und Mörder. Denn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Das ist großartig. Es wird dich nicht treffen. Du sagst ja, Bruder, man tut es. Aber viele Christen sind getroffen worden. Ich habe ein Bild gesehen und wenn du alte Bilder siehst von Hiroshima und Nagasaki, dann wirst dir eines auffallen. Da ist ein weißes Haus. Irgendwo auf diesen Bildern taucht ein weißes Haus auf. Und dieses weiße Haus ist ein Wunder. Dort wohnten katholische Mönche. Und die haben diesen Psalm aufgesagt und aufgesagt, die ganze Kriegszeit und in der Notzeit immer wieder. Das war ihr Gebet. Die haben nur Psalm 91 gebetet. Und dieses Haus ist stehen geblieben. Und die Leute, die dort im Haus waren, haben überlebt. Das ist die wahre Geschichte. Du solltest viel mehr dich bewusst machen, meditieren. Der Herr ist mein Schild, mein Schirm, meine Hoffnung, meine Zuflucht, meine Burg, mein Heil, mein Arzt, mein Leben, meine Freude, mein Friede. Und was ist der Teufel? Gar nichts. Was ist der? Gar nichts. So, wir sind für das Leben bestimmt und nicht für den Tod. Wir sind für das Leben bestimmt. Die Nähe Gottes erfüllt uns mit Ruhe und Frieden und Gelassenheit. Die Nähe Gottes garantiert uns Geborgenheit, gibt uns Mut und Zuversicht. Das ist, was Gott uns gibt, die Nähe Gottes. Und alle, die ihn anrufen, die seinen Namen erwähnen, du musst nur den Namen Gottes erwähnen. Jesus! Und ich sag dir, da passiert was. Du musst nicht das ganze Glaubensbekenntnis aufsagen und Psalm 119 durch runterleiern. Nein, der Name des Herrn, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und weißt du, wenn du den Namen Gottes anrufst, er ist da. Und deshalb sagt die Bibel, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und nur dann anrufen, wenn du es brauchst. Alles andere ist Unsinn. Die Nähe Gottes erfüllt uns mit Güte, mit Gewissheit. Es wird alles gut. Der Herr ist da. Der Herr ist da. Ich werde gesund. Verstehst du, wenn du krank bist, ruf den Namen des Herrn an. Du wirst gesund werden. Du wirst frei werden, wenn du den Namen des Herrn anrufst. Du wirst überwinden, wenn du den Namen des Herrn anrufst. Ruf den Namen des Herrn ganz bewusst an. Morgens, Herr Jesus. Er heißt er langsam. Verstehst du? Herr Jesus. Auch wenn im Augenblick alles erschüttert wird und alles zusammenbricht und so weiter, ruf den Namen des Herrn an. Umgang mit der Furcht. bleibe ruhig in Gott. Herr Jesus. Herr Jesus, du bist Herr. Weißt du, und nur durch den Heiligen Geist kannst du sagen, er ist Herr. Denn der Herr Jesus ist nicht nur irgendein Herr Matutis oder Herr sowieso, sondern er ist der Herr des Universums. Ihm gehört alles, ihm ist alles untertan. Und bleibe ruhig. Und solange der Herr Herr ist, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Wer bin ich, dass ich so ängstlich bin vor diesem Götzen? Er ist Herr, er ist Herr. Wir sollten im Angesicht von Götzen Pan einfach dies proklamieren. Er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Und er bleibt Herr. Nicht der Kaiser, nicht die Präsidenten, Kanzler und was weiß ich alles. Er ist der Herr. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr ist und bleibt. Bleibe ruhig in schwierigen Stunden, Tagen, im Leid. Bewahre die Ruhe. Weißt du, das ist so wichtig. Die Ruhe bewahren. Die Ruhe bewahren. Bewahre die Ruhe. Coolen Kopf. Bleibe ruhig in Gott. In Habakkuk 3, Vers 16 ist eine schöne Stelle. Nur, ich pick die Rosine raus. Erwarte in Ruhe den nächsten Tag. In Ruhe. Bleibe ruhig. Erwarte in Ruhe den nächsten Tag. Weißt du, morgen wird es ganz anders werden. Morgen wird alles ganz anders aussehen. Erwarte in Ruhe. Denn aus Abend und Morgen wurde der dritte Tag. Bleibe ruhig in schwierigen Zeiten. Satan ist schlau. Und jetzt will ich ein paar Sachen erwähnen, wie du dich vor Furcht schützt und in Sicherheit bringst vor dem Teufel. Diese unsichtbaren Feinde. Der Teufel versucht dich zu ärgern. Und er ist so raffiniert. Er provoziert dich ständig. Weißt du, er fordert dich heraus, dass du richtest. Dass du ein Urteil bildest, einen Stab über jemanden brichst. Was auch immer ist. Er will, dass du dich aufregst, deine Meinung sagst, ein Urteil fällst. Genau das ist, was er will. Und ich sage dir auch, warum. Satan weiß ganz genau, wenn du jemand richtest, sprichst du dich selbst schuldig. Und hast Probleme. Schuldprobleme. Weißt du, wenn du jemand verdammst, verdammst du dich selbst. Und genau das ist, dann lässt du jemand vorbeimarschieren. Dreimal am Tag. Weißt du, und erwartet nur, bis du da reagierst, einen Bock drauf hast und platzt und sagst, was sucht er da vor meiner Nase? Weißt du, mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß werden wir gemessen. Steht in der Bibel. Und das ist, wie der Teufel uns kitzelt. Du musst die Gesetze des Geistes kennen, denn wir haben unsichtbare Feinde. Weißt du, die umlagern uns und die gehen rum und versuchen uns irgendwie zu provozieren, dass wir nur irgendwie ausfällig werden. Es gibt Gebote, die sind leicht zu halten. Du sollst nicht stehlen. Verstehst du? Das ist nicht schlimm. Oder keine anderen Götter haben. Aber eines der schwersten Gebote, und soll ich so sagen, was das schwerste Gebot ist? Das zehnte Gebot. Weißt du, das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines Freundes Haus, noch seine Frau, noch seinen Diener, noch seinen Ochsen, noch sein Esel, noch alles, was dein Freund hat. Das ist das schwerste Gebot. Du sollst nicht begehren. Und der Teufel zeigt, guck mal, das hat er. Der geht dreimal im Urlaub im Jahr. Der fährt, was weiß ich, für einen tollen Wagen. Schaust seine schöne Frau an, schaust ihren schönen Mann an, seine schönen Kinder, gesunden Kinder. Schau an, das wunderbare Haus, das sie haben, sein Esel. Verstehst du, was der Freund hat? Das ist das schwerste Gebot. Und dann heißt es in diesem Gebot, begehre nicht. Begehre nicht sein Haus, sein Ochsen und sein Esel und seine Frau und seine Kinder, sein Traumjob, sein Sportwagen oder was das auch noch ist. Verstehst du? Begehre nicht. Weißt du, du stehlst nicht, aber du begehrst. Du begehrst. Und das ist wohl am schwersten. Dieses Gebot beginnt mit einer ganzen Liste von Aufzählungen. Da ist Haus, da ist Frau, da sind die Diener. Das ist alles. Du sollst nicht begehren, dass er nichts macht. Verstehst du? Er sitzt da und kommandiert nur. Also wie großer Boss da, verstehst du, sitzt er da. Weißt du, und dann fügt er noch dazu, dieser Herr bei diesen Geboten, und das ist einer der längsten Gebote, und alles, was dein Freund hat oder deinem Freund gehört, begehre nicht. Aber das, weißt du, der Teufel bringt dich zu Fall. Guck mal, der hat es alles und ich hab's nicht. Dem geht's gut und er produziert Neid und Eifersucht. Du bekommst neidische Augen. Du schaust über den Zaun und siehst, dort ist grünes Gras. Das Gras ist grüner als mein Gras. Verstehst du? Und der Teufel lässt dich durch ein Guckloch gucken. Der Teufel versucht über die Augen uns zu Fall zu bringen. Angst einzujagen. was du in der Stadt siehst und auf der Gassen siehst, auf dem Marktplatz siehst, guck mal, was der alles hat. Und dieses Gebot verbietet uns nicht nur auf das Ganze zu schauen, sondern auf ein paar Details, auf die kleinen Splitter. Die Splitter in deines Bruders Auge. Die meisten glauben auf der anderen Seite da ist Paradies. Nur bei mir ist alles so trocken, dürr und so kahl und so zementiert. Weißt du, der Nachbar mag eine große Firma haben, ein dickes Bankkonto, aber du musst auch dann wieder die andere Seite sehen, aber die zeigt der Teufel dir nicht. Verstehst, dass er nicht gesund ist, dass er von Krebs zerfressen ist, dass seine Familie nicht intakt ist, verstehst, das zeigt er nicht, aber er zeigt, was er alles hat. Weißt du, schau, seine Frau ist großartig und so weiter, wie die beide ausgehen, die gehen jede Woche einmal, zweimal essen. Weißt du aber, sind sie glücklich? Verstehst, sind sie wirklich gesund? Sie sind reich. Aber was ist mit ihren Kindern? Was ist mit der Familie? Der Teufel zeigt immer nur anfangs die guten Seiten. Und dann, das weckt in dir so Gefühle. Und da kommt die Furcht. Ich will das zeigen, wie die Furcht entsteht. Weißt du, wir müssen die Wurzeln bekämpfen und nicht die Symptome. Die Wurzeln. Begehr nicht. Weißt du, und wir fangen an zu verurteilen. Und die Angst entsteht. Und weißt du, wir beginnen zu verurteilen, zu verdammen und in Misskredit zu ziehen. Ja, weißt du, die können gut lachen. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Verstehst? Weißt du, und er zeigt dir nachher die Dinge, die nachher später kommen, die zeigt er dir gar nicht. Furcht kommt immer dann bei dir. Weißt du, das, was er dir nicht zeigt, das passiert bei dir. Plötzlich, weißt du, ich will dir eine Geschichte sagen. Weißt du, wie der Teufel einen zu Fall bringt? Ich habe in der Gemeinde in Stuttgart eine Frau gehabt, die kam jedem, so gegen den Ende des Monats, kam sie immer, Pastor, könntest du für mich beten? Ich kann meine Rente, meine Miete nicht bezahlen, ich kann Strom nicht bezahlen, ich kann das nicht bezahlen, ich kann das nicht bezahlen. Weißt du, aber die hat Geld gehabt. Die hat Geld am Anfang des Monats gehabt, aber die hat alles dabei Quelle gekauft und Neckermann und Otto gekauft, alles auf Raten gekauft ständig. Weißt du, und ich habe für die Frau gebetet. Aber dann, irgendwo habe ich so nur in meinem Herzen gedacht. Nur in meinem Herzen gedacht. Nicht gesagt, gedacht. Weißt du, der Teufel kommt über Gedanken. Ich habe in meinem Herzen gedacht, Mensch, kann die Frau nicht wirtschaften. Ich sollte beten, dass die Frau wirtschaften lernt. Ihr Geld einzuteilen lernt und nicht alles auf Kredit kauft. Nur so in meinem Herzen gedacht. 3-4 Wochen später habe ich so ein finanzielles Problem, dass ich selbst nicht mehr glauben kann. Verstehst? Und selbst hier einfach in die Pfanne gehauen wird, betrogen worden bist. Und dann, weißt du dann, wie bezahle ich jetzt meine Miete, meinen Strom und meine Sachen? Und da habe ich etwas gelernt. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Und der Teufel führt uns solche Leute. Weißt du, bet für mich. Ich kann meine Miete nicht bezahlen. Und du bist dumm und glaubst und betest. Und plötzlich sagt er zu dir, ja, guck mal, die sollte ihr Geld einteilen besser. Die sollte besser haushalten. Die sollte lieber nicht so teure Sachen kaufen und was weiß ich alles, das Geld zum Fenster rausschmeißen. Und so fängt es an. Und dann erwischt es dich. Richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. Warum vielen Christen schlecht geht, ist, weil sie gerichtet haben. Ein Urteil gesprochen haben über was? Weißt du, das ist diese Falle. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts, kommt als Kavalier. Er kommt als Kavalier, zeigt dir alles, was der andere hat und lockt dich so in die Falle. Weißt du, so kitzelt er, so holt er dich raus aus der Reserve mit Speck fängt man Mäuse. Und dann siehst du, wie bei den anderen die Seife zerplatzt, alles zerrinnt. Und dann bildest du ein Urteil, eine Meinung. Die sollten lieber vorsichtig wandeln, die sollten nicht diese Filme angucken, die sollen das nicht und das nicht und das nicht. Die, ja, weißt du, und schon richten wir. Und schon richten wir. Weißt du, sie leben über die Verhältnisse, sie sollten nicht so viel negative Sachen lesen und hören. Furcht entsteht im Verborgenen, ist ein versteckter Feind, verdeckter Feind, die siehst du gar nicht, aber ist da. Furcht entsteht, indem du siehst, was der andere hat, ihn beneidest und was aus ihm dann geworden ist, das zeigt er auch. Guck mal, jetzt hängen die am Tropf, jetzt sind sie krank, jetzt geht es ihnen schlecht. Und dann bildest du deine Meinung. Und dann sagst du, oh Gott, ich will das nicht haben, was die haben, hilf mir. Ganz besonders, wenn du Seelsorge bei anderen Leuten machst, ist ganz gefährlich. Weißt du, da zu neigen, dass du dein Urteil bildest über jemanden. Furcht entsteht aus dem Gegenteil. Mit einmal willst du das alles gar nicht mehr haben. Verstehst du, was der andere hat? Begehrst nicht mehr. Also wenn ich sehe, verstehst du, dass er nachts nicht mehr schlafen kann mit seinen Schulden, mit seinem wunderbaren Haus und mit seinen tollen Sachen, mit seinem Sportwagen und so weiter, dann bist du gar nicht mehr, da willst du es nicht mehr haben. Und dann richtest und urteilst und verdammst. Und hier geht eine teuflische Saat auf, so ein Stachel, da wird etwas geimpft, du bekommst etwas. Wunderbar, was der hat, aber ich möchte es auch haben. Auch gerne dreimal im Jahr im Urlaub oder dieses und jenes und ich würde das und jenes machen. Und so beziehst du das alles dann auf dich, so wie der. Nein, so will ich nicht. Und schon hast du ein Urteil gesprochen. Wir sollten die Menschen in Ruhe lassen und aufpassen, wenn die vorbeiziehen. Ich bin irgendwo, ich glaube in der Lüneburger Heide, irgendwo bin ich gewesen mit meiner Familie. Weißt du, wir wollten mal Rehe und Hirsche sehen. Und da kommen wir in so Gebiet und plötzlich läuft ein Hirsch vorbei. Aber das war kein Hirsch. Das war so ein gestellter, auf Schienen gestellter Hirsch, der dann nur vorbeigezogen ist. Nach einer halben Stunde kommt wieder der Hirsch vorbei. Verstehst? Nur so, damit die Kinder Unterhaltung haben. Und so ist der Teufel. Der lässt vorbeiziehen an Schienen, einfach so vorbei, so alle halbe Stunde. Und du denkst, das war ein Hirsch jetzt, der da vorbeigezogen ist. Er ist ein Betrüger, ein Lügner. Ein Blender. Geschwister, so wichtig, was ich hier sage. Wie entsteht die Furcht? Weißt du, wie schnell brechen wir einen Stab über einen Menschen? Und das ist das Einfallstor für die Dämonen, die Geister der Furcht, für den Teufel selber. Und dann beginnst du dich zu fürchten. Lieber Gott, ich will gar nicht reich werden mehr. Ich will gar nicht mehr heiraten. Wenn ich sehe, wie die Ehen kaputt gehen und wenn ich das alles sehe, was alles so passiert, lieber bleibe ich jetzt Single. Nein, ich sag das. Und dann richtest du und verdammst dich selber. Dann hütest dich, passt auf, willst nicht so werden wie sie. Und dann lebst du in einem Teufelskreis. Und nur ein Fremdkörper in deinem Körper reicht aus, um deinen Geist zu stören, dein Gefühlsleben zu verderben. So, wer furchtlos leben will, sollte zuerst mal auf sich selbst aufpassen. Lieber Gott, mach mich blind, dass ich das nicht alles sehe und nicht alles höre. Das ist das Beste. Bitte Gott, dass er dich nicht sehen lässt. Weißt du, wenn der Teufel uns die Augen öffnet, wir können die Augen nicht mehr verschließen. Wenn Gott die Augen öffnet, können wir die Augen verschließen. Wenn Gott uns die Ohren öffnet, können wir hören, aber wir können auch die Ohren verschließen und überhören. So deshalb, bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet und nicht der Teufel. Der Teufel öffnet uns die Augen für deinen Nachbar, deinen Nächsten, deinen Freund. Und dann begehrst du. Verstehst du, der zeigt dir, was der alles kann und ist. Und du kannst gar nichts. Und du wirst neidisch, dass du gar nichts kannst und kriegst Komplexe. Furcht entsteht, indem man seine Defizite erkennt und den anderen beneidet. So entsteht Furcht. Angst, Verlustangst, dass ich benachteiligt werde. Dann bist du auf jemand sauer, aufgebracht auf 180, empört. Weißt du, das alles kommt hoch. Und weißt du, das eine gibt das andere. So wie ein Sauerteig, das gärt. Angst ist eine Gefühlsregung. Eine unsichtbare, verborgene Gefühlsregung, die irgendwo heimlich im Versteck entsteht. Hat etwas mit unserer Persönlichkeit zu tun. Ich hab's nicht, aber der hat's. Ich bin's nicht, aber der ist. Es entsteht durch innere Leere, durch geistliche Armut. Furcht, das ist die Ursache für Furcht. Ich hab's nicht, aber wenn du weißt, mein Heiland liebt mich, ich bin sein Kind, ich bin in seine Hände gezeichnet, niemand kann mich aus seiner Hand reißen, ich bin reich in Gott, auch wenn ich ein armer Schlucker bin. Ich bin ein Gesegneter Gottes. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur den Segen Gottes, dann geht's mir gut. Egal, wo ich lebe. Deshalb, viele begehren, was der andere hat, weil sie das vermissen. Weil sie denken, das brauche ich auch. Aber was braucht der Mensch? Wie viel Erde braucht der Mensch? Weißt du, du musst niemanden beneiden. Und je mehr du hast, desto größer ist die Konkurrenz da. Und wir brauchen keine Konkurrenz als Christen. Wir sind alles Gnadenkinder. Der ist ein Gnadenkind und die und jener ist ein Gnadenkind. Jeder ist begnadigt von Gott. Wir müssen uns nicht fürchten, dass der mehr kriegt. Weißt du, wir haben da in der Bibel eine asoziale Geschichte. oder antisoziale Geschichte. Da werden die Leute morgens bestellt zum Arbeiten, dann werden sie nachmittags bestellt oder mittags bestellt zum Arbeiten, dann welche so um die Teezeit zum Arbeiten bestellt und die anderen da ein paar Minuten vor Feierabend und sie kriegen alle den gleichen Lohn. Ungerecht. Aber die haben das abgemacht. Verstehst du? Wir sind alle erlöst aus Gnaden und wir kriegen alle die gleiche Belohnung. Die Erlösung ist für alle Menschen gleich. Petrus kriegt nicht mehr Erlösung als ich und du. Verstehst du? Wir kriegen das gleiche Maß der Erlösung. Natürlich, was wir nachher für den Herrn Jesus getan haben, das ist eine andere Sache. So, die innere Lehre, wenn du nicht lebenssatt bist und Hunger hast, dann kommt der Teufel mit diesen Angeboten und sagt, schau her, die arbeiten nichts und haben doch alles im Lotto gewonnen. Verstehst du? Da bist du neidisch auf diese Burschen. Wer weiß, ich werde von Gott getragen, von der Liebe Gottes und der Herr ist mit mir bis am Ende dieser Welt. Er hat gesagt und er ist versprochen und wahre Gläubige, die wissen, ich bin geborgen für Zeit und Ewigkeit. Ich brauche nicht irgendwelche Sicherheiten. Wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen, sagt uns die Bibel, sondern den Geist der Kraft, der Besonnenheit, der Überlegenheit. Weißt du, wir überlegen und denken nach. Wir müssen und brauchen keine Angst vor dem Bösen zu haben. Wir wissen, mein Heiland ist stärker und größer. Und der hat alles. Und Jesus sagt, alles, was mein ist, ist auch dein. Bedien dich. Wenn du weniger hast als der andere, liegt das nicht an dem Vater, dass er dir nicht gibt, sondern an dem, dass du dich nicht bedienst. Du solltest nur kommen und sagen, Vater, ich brauche jetzt das und das. Verstehst du? Und dann musst du natürlich richtig beten. Und du musst die Bitten von Gott haben. Und wenn du die Bitten von Gott hast, du wirst es kriegen. Du wirst es kriegen, was du begehrst, was die Heiligen begehren, das wird er geben. Aber das muss von Gott sein, diese Gebete. So. Das Leben des Gläubigen hat andere Prioritäten als nur materielle Dinge. Hier geht es um materielle Dinge. Haus, Frau, Kinder, Esel, was weiß ich. Und alle anderen Besitztümer, seine Schätze. Der wahre Gläubige begehrt Dinge, die gar nicht auf dieser Welt gibt. Ewige Schätze. Nur Menschen, die im Geist nicht arm sind und haben Wünsche und sagen, Heiland, ich brauche mehr von Frieden, mehr von Kraft, mehr von Gnade, mehr von dem und dem. Weißt du, Menschen, die den Geist der Armut haben, die werden immer Bedürfnisse haben, immer begehren, was der andere hat. Aber wenn du reich in Gott bist, kein Bedarf. Wozu brauche ich das alles? Verstehst du? Du hast ja alles, was du brauchst. Essen und Trinken. Ja, ein paar Kleinigkeiten, was du noch brauchst. Ein Bett brauchst du nicht mal. In manchen Gegenden schlafen die Leute auf dem Boden. Und die fallen wenigstens runter und raus. Mohammed hat gesagt, man sollte nicht in hohe Betten schlafen. Man sollte unten auf dem Boden schlafen. Da kannst du nicht runterfallen. Verstehst du? Viele schlafen da, was weiß ich, in welche Betten. Nee, brauchst nicht. Ein Teppich. Deshalb, weißt du, die meisten Christen denken, als Jesus sagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das war nur ein Teppich. Verstehst du, das war nur Teppich zusammengerollt in der Matte und die hat er dann auf die Schulter genommen und ist nach Hause gegangen. Aber manche denken so, und ein Bett, wie wir da im Schlafzimmer haben, auf vier Beine, mit Matratze und was weiß ich noch alles. Weißt du, wenn du reich bist in Gott, wirst nicht geplagt, wirst nicht gequält, niemand, der Teufel kann dich nicht quälen, da lässt er vorbeimarschieren, ich weiß, da läuft dir schon Saft im Mund zusammen. Ich weiß, das ist, weil wir Menschen sind aus Fleisch und Blut. Wir sehen, es wäre schön, ich würde mich auch freuen im Sportwagen und ich würde mich auch mit dem und dem glücklich sein. Das würde mir auch genügen. Nein, weißt du, aber nein, muss ich nicht. Ich komme auch mit dem Fahrrad weiter, wenn es sein muss. Mit dem Fahrrad, muss ich nicht haben. Die Menschen werden von Furcht geplagt, die egozentrisch sind, die nur auf eigene Bedürfnisse fixiert sind, die mit sich selbst nicht zufrieden sind, die nie genug kriegen. Je mehr er hat, je mehr er will, nicht schweigen seine Wünsche still, heißt es in einem Sprichwort. Und die haben Angst und hoffentlich verliere ich das nicht alles, was ich jetzt erwirtschaftet habe. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Der Geist der Armut ist es, was viele in die Furcht treiben. Ich könnte verhungern. Hier in Berlin, als ich war vielleicht ein Jahr in Berlin, da ist eine Frau, stand es in der Zeitung, verhungert. Und die Todesursache, sie ist also verhungert, vor einem vollen Kühlschrank. Der hat keinen Appetit gehabt. Anscheinend. Verstehst du? Vor einem vollen Kühlschrank verhungert. Aber der Arme, er will immer in sein. Er will immer mit einem Schritt halten. Er will nicht irgendwie zweiter Klasse sein. Nicht den Anschluss nicht verlieren. Er will immer Ja, gut sein. Deshalb schreibt auch Paulus an die Gemeinde, die Frauen sollen da nicht mit Hüte und großen Prunk in den Gottesdienst kommen. Sie sollen einfach in den Gottesdienst kommen, damit auch die arme Schwester sich nicht genieren muss, dass sie nicht zu viel hat. Verstehst du? Wir müssen nicht uns angeben. Viele Menschen leben nicht geistlich und göttlich. Die geben sich an, gucken, was ich alles habe, was ich alles bin. Lass uns einfach sein. Gott ist einfach. So, du sollst nicht begehren. Finde in Gott alles, was du brauchst. Lass dich beschenken und du musst nicht protzen. Auch das gehört dazu. Der Teufel benutzt manche Menschen, die nur protzen. Damit die sagen, guck mal, wie reich der ist, wie wohlhabend der ist. Das ist auch vom Teufel. Und manche benutzt der Teufel mehr, als du denkst. So, entsteht Furcht. Ich habe nicht so viel wie der. Guck mal, der Cornelius gab Almosen und hat geholfen. Und Gott hat ihm Gnade geschenkt. Obwohl er mächtig war. Obwohl er Soldat war und alles hatte. Aber er war bescheiden. Christen sollten lernen, bescheiden zu sein. Und dann wird Gott sie segnen, überbitten und verstehen. Es hängt also von deiner inneren Einstellung und deiner inneren Verfassung, wie dein inneres Leben aussieht. Du sollst nicht begehren. Du sollst dich nicht wünschen, was der andere hat. Weißt du, du sollst das dem lassen. Lass es haben. Gönn es. Bete und sag Gott, segne ihn. Verstehst du, wenn so ein Rehbock da vorbeifährt? Segne. Und sag, der Herr segne dich. Weißt du, du brauchst ganz was anderes. Vielleicht kannst du mit diesen Sachen gar nichts anfangen. Das bringt dir nur Probleme und Kummer und Arbeit. Du hast was Gott, was du brauchst. Gott hat dir alles gegeben. Weißt du, sei dankbar für die Dinge, die er dir gegeben hat. David war in der Rüstung von Saul nicht glücklich. Er war nur in seiner Rüstung glücklich. So, du musst deine Identität finden. Sonst hast du Angst, genauso wie der Saul in seiner mächtigen Rüstung. Wenn du nicht mehr du bist, beginnst du dich vor Menschen zu fürchten. Aber wenn du bist, du weißt, ich bin reich in Gott, ich bin gesegnet, ich muss nicht haben. Das alles brauche ich gar nicht. Weißt du, wir können es leicht sagen, ich brauche das nicht, aber hier innen drin sitzt der Wurm. Weißt du, du musst genau wissen, ich habe Gott, ich bin nicht unterlegen und ich bin nicht schwach und ich bin nicht ärmer und ich bin nicht schlechter dran. So viele Leute haben Komplexe. Überwinde deine inneren Komplexe, dann wirst du stark. Durch das Begehren, durch das ständige Kopieren des anderen, gibst du deine eigene Identität auf, verarmst, vernachlässigst dich selbst, kümmerst dich mehr, wie kriege ich das, wie komme ich zu dem und dem. Und dann kommt die Furcht, die Verzweiflung, die Depression, die Panik. Plötzlich flötet er da und piepst. So, und du wirst beherrscht, kontrolliert von diesem Materialismus. Und der Geist des Materialismus ist, was einem Furcht einjagt. Ich könnte es verlieren. Was dann? Furcht ist, wie alle bösen Geister, nichts anderes wie Lügengeister. Das ist Furcht. Lügengeister. Lügengeister machen einen zu Sklaven. Echter Glaube befreit dich vom Geist der Furcht. Verstehst du? Echter Glaube befreit dich vom Geist der Furcht. Als Elia der Witwe begegnete in Sarepta, weißt du, fragt, was machst du, Frau? Ja, ich sammle Holz und wir werden uns einen letzten Kuchen backen. Und dann wollen wir sterben. Interessant, was da passiert. Wie wird man von Furcht erlöst? Die Frau hat Todesfurcht gehabt. Das ist unsere letzte Mahlzeit. Wir werden essen und wir werden sterben. Ich will meine letzte Mahlzeit backen. Und was sagte Elia? Back den Kuchen, aber bring mir den Kuchen. Diesen letzten Kuchen, bring mir diesen letzten Kuchen. Diesen Henkersmahlzeit, bring mir. Sie musste sich vom Geist der Armut lösen. Das war diese Mahlzeit, warum sie den Kuchen dem Elia geben musste. Die durfte diesen Kuchen nicht essen, sonst wäre sie gestorben. Tatsächlich. Aber weil sie Gott diesen Kuchen gegeben hat, hat Gott für sie gesorgt, dass sie 18 Monate genug Mehl und Öl hat. Du musst Gott deine Henkersmahlzeit geben. Bring mir die Mahlzeit. Wer im Glauben handelt, der verausgabt sich nicht, verschwendet sich nicht. Nein, er gibt seine Henkersmahlzeit dem Herrn und der Herr segnet dann das Mehl und das Öl. In Markus Kapitel 12, Vers 42, da ist die arme Witwe, die ihr Schärflein opfert. Da heißt es von ihm, und er rief Jesus, ja, seine Jünger zu sich und sprach, wahrlich, ich habe diese Witwe gesehen und beobachtet und diese arme Witwe hat mehr im Gotteskasten gelegt als alle, die etwas hineingelegt haben. Das ist auch sehr wichtig, es ist genau parallel wie die Witwe in Sarepta. Verstehst du, diese Witwe hat ihr letztes Geld gegeben. die wäre arm geblieben, wenn sie das letzte Geld behalten hätte. Sie hat das letzte Geld dem Herrgott geopfert, in Gotteskasten gesteckt und so weiter in die Schatzkammer Gottes gebracht. Das war ihr letztes Geld. Und was macht Gott? Gott segnet sie und plötzlich schreit der Heiland und ruft der Heiland und sagt, guck mal, diese Frau hat mehr gegeben als alle zusammen, weil sie ihr letztes gegeben hat. Und von dem letzten, von diesen 2 Groschen hätte sie nie und nimmer leben können. Und es gibt nur Überfluss, wenn wir unseren Mangel Gott abgeben. Wenn wir das bisschen, die 2 Groschen dem Herrn Jesus sagen, Herr, nimm, lieber verhungrig, du wirst für mich sorgen. Du weißt, ich brauche das alles. Und Jesus hat bemerkt, weißt du, Jesus hat nicht so sehr aufs Geld geguckt, aber er hat bemerkt, diese Frau gibt die letzten Groschen. Und diese Witwe wurde reich gesegnet. Ich weiß nicht, wie es mit ihr weitergegangen ist, aber auf jeden Fall, sie wurde versorgt. Sie hat genug gehabt. Sie hat ausgesorgt in ihrem Leben. Weißt du, wenn du musst die letzte Mahlzeit, den letzten Groschen Gott opfern. Und dann passiert das Wunder bei dir. Denn solange du den letzten Groschen noch behältst, kann Gott dich nicht segnen. Erst wenn du nichts mehr hast, die letzte Henkersmahlzeit ihm gegeben hast, dann kannst du sagen, jetzt Gott, ich vertraue dir. Verstehst du, du hast deine Furcht abgegeben, deine Ängste. Und sie wird Angst gehabt haben, wie geht's weiter? Aber sie hat gesagt, Gott wird für mich kümmern, sich sorgen und sich um mich kümmern. Existenzängste. Existenzfurcht. Weißt du, wie geht's mit mir weiter? Sie wusste, Gott wird für mich sorgen. Ich bin eine Witwe, eine arme Witwe. Und Gott ist ein Gott der Witwen und Waisen. Und sie hat ihr Schärflein Gott gegeben. Wenn wir Gott unser Letztes geben, gibt Gott uns sein Bestes. Seine Fülle. Weißt du, dann sind wir über die Segnungen Gottes fassungslos. Verstehst du das? Endlos. Gott segnet. Schau die Witwe. 18 Monate. Da haben die anderen Witwe nur gestaunt. Wie macht die bloß? Aber sie hat ihr Letztes geopfert, dem Elia. Weißt du, das ist nicht nur Frechheit gewesen vom Elia, nein, das war ein Akt des Glaubens, was die Frau gemacht hat. Ihr Kuchen hat sie dem Propheten gegeben. Verfalle nicht in Furcht, wenn dein Glaube geprüft wird. Sag nicht, und was ist mit mir? Wie lebe ich weiter? Wovon lebe ich weiter? Wovon bezahle ich meine Miete? Wie komme ich in die Versammlung? Wie geht es mit mir weiter? Weißt du, du kannst dich bei Gott niemals verausgaben. Du gibst dein Letztes und er versorgt dich mit allem, was du brauchst. Gib und es wird dir gegeben werden, heißt es in meiner Bibel. Ich weiß nicht, was für eine Bibel und welche Übersetzung du liest, aber ich lese eine gute Übersetzung. Gib und es wird dir gegeben. Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Da geht viel rein in den Sack oder in den Karren. Wenn du Gott im Glauben gibst, nicht im Zweifel, im Glauben, dann führt er dich aus der Enge heraus, aus der Sackgasse oder was es auch immer ist. Angst entsteht immer, wenn du Enge hast. Hat sehr, sehr viel mit dem Wort Enge zu tun. Angst und Furcht. Enge. Wie komme ich da raus? Wie komme ich da durch? Bedrängnis und so weiter. Wie komme ich durch? Weißt du, Furcht will dich nur abwürgen. Dass du wirklich deine Henkersmahlzeit jetzt backst und isst und dann daran stirbst. Furchtsame Menschen werden von Angst geritten. Weißt du, du musst Gott die Dinge überlassen, lerne mit Gottes Hilfe die Ängste zu überwinden. Einfach mit Gottes Hilfe. Ich kann es nicht. Niemand kann es. Aber Gott kann mir helfen. Und Gott ist stark genug. Angst vor Veränderung, Furcht. Jetzt Umwälzung, so viel Veränderung in unserem Leben, in unserem Alltag, in der Politik, draußen in der Gemeinde, wo auch immer. So viel Veränderung. Hab keine Angst. Gott ist im Regiment. Er sitzt auf dem Thron. Er hat das letzte Wort. Hab keine Angst vor deiner Selbstwerdung, neues Wort, das ich kreiere. Selbstwerdung, du wirst selbst. Du wirst jetzt, ja, selbst. Und wir werden von selbst alt. Wir werden von selbst erwachsen. Wir werden von selbst mündig. Wir werden von selbst, da musst du nicht viel sorgen, das ist normal. Diese Selbstwerdung, hab keine Angst, dass sich bei dir jetzt einiges verändert. Dass du nicht mehr das bist, was du vor 25 Jahren warst. Lass dich nicht verunsichern. Wisse, dein Gott ist auf dem Thron und er wacht über dein Leben von Anfang bis zum Schluss deiner Existenz. Gib deinen Gott nicht auf, zweifle nicht an seine Liebe. Furcht entsteht, wenn du einseitig wirst, Gott nicht mehr siehst, nur noch dich siehst, nur noch deine Probleme siehst, nur deine Schwierigkeiten siehst, nur noch deine Verletzungen siehst, nur noch deine Ablehnung, deine Kritik, dein Versagen, dein Zu-Kurz-Kommen. Wenn du nur das eine siehst, aber sieh, was Gott alles hat. Was Gott alles macht, was er alles besitzt. Wenn Gott in dir ist, ich sag in dir, dann musst du, darfst du keine Lebensangst haben. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Als das, was die Welt ausmacht. Mit Gott bestehst du jede Krise. Bestehst jede Prüfung. Jede Auseinandersetzung. Alle deine Wüstenperioden. Die überstehst du. Deine Dürrezeit, Hungersnot oder Krankheit, was es auch immer ist. Mit Gott überstehst du. Nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Wenn du unter dem Schutz des Höchsten sitzt, dann fürchtest du dich nicht mehr vor Dämonen, Geistern und Spannungen und Blamage. Was ist mit mir? Nein, du hast auch Mut, dich zu blamieren. Was soll ich? Ich bin ein Mensch. Irren ist menschlich. Weißt du, wir dürfen nicht so extrem sein. Das darf mir nicht passieren. Nein, erlaub, dass die Dinge dir passieren. Wer unter Gott steht, der ist klug und ohne falsch. Der macht aus allem das Beste. Unter dem Höchsten. Wer unter Gott steht, der weiß, wie irgendwie werde ich durchkommen. Irgendwie wird er mich durchbringen. Irgendwie wird er mich durchhalten. Er wird mich führen. Verstehst du? Und plötzlich geht dieser Bock da vorbei. Das hat mich so fasziniert. Verstehst du? Plötzlich, elektrisch gesteuert oder wie auch immer, der zieht da vorbei. Und die Kinder sagen, ein Rehbock. Papa. Wer unter Gott steht, der weiß, weißt du, der weiß, ich werde durchkommen. Und er weiß, für wen er die Opfer bringen soll und wie und was. Weißt du, er wird nicht falsche Risiken eingehen. Der, unter Gott steht, er ist ein vernünftiger, denkender Mensch. Der wird nicht Dummheit machen. Der wird nicht für König und Kaiser und Volk und Vaterland sein Leben opfern. Der wird sein Leben, wenn er opfert, nur für Jesus sein Leben opfern. Ich sage dir eine große Wahrheit, das ist sehr wichtig. Wer unter Gott steht, der hat einen gesunden Selbsterhaltungstrieb. Der wird um sein Leben kämpfen, um seine Gesundheit kämpfen. Der wird alles tun, um gesund zu bleiben und lang zu leben. Denn Tote verkündigen Gott nicht, Tote preisen Gott nicht, nur die Lebendige. So, ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir nicht auf die falsche Schiene fahren. Wer unter Gott steht, der geht Gefahren aus dem Weg. Pass auf, was ich sage. Der geht Gefahren aus dem Weg. Der geht nicht drauf aus, so blind und cool und so weiter. Jetzt sind die Gefahren. Nein. Die Araber sagen, lieber ein lebendiger Held als ein toter Hund oder toter Held. Lieber ein lebendiger Held als ein feiger Held und so weiter, toter Held. Und wir haben so viele tote Helden. Schau die ganzen Kriegerdenkmäler, Kriegerfriedhöfe, verstehst du, sind für Gott und Vaterland in den Krieg gezogen. Gläubige, die werden von oben geleitet und wenn sie was tun, tun sie für den Herrn Jesus Christus. Und was nicht für den Herrn Jesus Christus geschieht, ist für den Teufel. Ganz einfach. Sie werden nicht bei jedem Fehlalarm gleich in Panik geraten, gleich in die falsche Richtung rennen. Und so viele Menschen rennen in die falsche Richtung, wenn sie nur was hören und sehen. Das Leben ist hart und kompliziert, meine Lieben. Aber wir haben einen starken Gott. Amen. Einen starken Gott. Er hilft in unseren Extremfällen. Und unser Leben ist ständig ein Extremfall. Jede Stunde, jede Minute. Und weißt du, worauf es ankommt in unserem Leben? Auf die Reaktion. Und Furcht ist das Ergebnis unserer inneren Reaktion. Des unsichtbaren Feindes. Verstehst du? Wenn du cool bleibst, ruhig bleibst und dem Schutz Gottes dich stellst, wirst du das alles überwinden. Deine Reaktion ist alles. Wie reagierst du? Über einen Krankheitsfall, über einen Todesfall, über einen Pflegefall, über irgendeine Krise, was auch immer ist. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der fürchtet sich nicht. Der Teufel wird dich reizen und provozieren. Er erwartet, dass du platzt, dass du schreist, dass du gegen Gott rebellierst, deinem Gott absagst womöglich und dass du anfängst zu schimpfen, zu fluchen, zu kritisieren. Furcht kommt aus den Schuldgefühlen. Angst vor dem schlechten Gewissen. Vielleicht habe ich zu wenig gebetet, zu wenig geglaubt. Vergiss das alles. Gott hat es gegeben und Gott hat es genommen. Der Wille des Herrn, der Name des Herrn sei gepriesen. Umgang mit Furcht hängt so stark ab, wie wir damit umgehen, wie wir reagieren. Und ich sage dir, was deine Reaktion sein sollte, wenn du negative Dinge erlebst. Und wir erleben alle negative Dinge. Da gibt es keine Ausnahme. Selbst der Heiligste erlebt so viele negative Dinge in seinem Leben. Weißt du, wir müssen lernen, diese Dinge zu ertragen. Paulus sagt, ich rühme mich der Trübsale und die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Jesus erduldete das Kreuz Und wenn du weißt, er hat alles getragen, erduldet und die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, dann betest du Psalm 23 noch und ich fürchte kein Unglück. Herr, ich fürchte kein Unglück. Denn dann kannst du ruhig schlafen. Weißt du, wenn du weißt, der Herr ist mein Hirte, und das ist das Problem, warum viele Angst haben. Die werden, was weiß ich, von welchen Hirten geleitet, aber nicht von Gottes. Und Jesus Christus, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Wenn Jesus dein guter Hirte ist, dann fürchtest du dich nicht vor dem Unglück, was auch immer ist. Er führt dich, bewacht dich, verteidigt dich, versorgt dich. Weißt du, Furcht hat sehr viel mit unseren Nerven zu tun. Du überwertest die Dinge nicht. Wer seinen Gott kennt, der flieht nicht gleich. Der geht, der hält sich an dem Heiland und guckt, Heiland, was machst du? So wie Kinder, Papa, was machst du? Was machst du? Wer seinen Gott kennt, der erschrickt nicht gleich bei jedem Geräusch. Der Gläubige wird mit Gefahren fertig. Der sagt, ich lauf nicht weg, dann läuft die Gefahr von dir weg. Einer muss laufen. Weißt du, der gerät nicht in Panik, weil er seinen Gott kennt. Unser Organismus ist so angelegt vom lieben Gott und so eingestellt, dass wir wollen leben. Und wir setzen uns durch. Und wir müssen lernen, als Christen uns durchzusetzen. Wir sind keine Waschlappen, keine Fußabstreifer. Und wir sind keine Schwächlinge. Weißt du, wir sind schwach vor Gott. Vor Gott sind wir nichts. Aber wir sind stark im Namen des Herrn. Paulus hat die Steinigung durchlebt, er hat den Schiffbruch durchlebt, er hat das durchlebt, er hat alles durchlebt. Christen sind starke Menschen. Die lassen sich nicht da einschüchtern. Jetzt geht das Schiff unter, lieber Gott, jetzt werde ich ertrinken. Nein, ich schwimme weiter. Ich halte mich an irgendeinen Balken und ich schwimme weiter. Wenn wir richtig mit Gott verbunden sind und tun das, was Gott sagt und Gott will, wir werden überleben. Und Gott wird uns recht führen. Schau, wenn du Josef und Maria, Josef jetzt hier besonders, der Ziehvater Jesu, der wurde nachts von Gott beauftragt, nimm das Kind, nimm die Mutter und hau ab nach Ägypten. Weißt du, wir werden von Gott geführt. Weißt du, Gott weiß, was er anzieht und was kommt, was der Herodes plant, was der Teufel plant. Und er bringt uns in Sicherheit. Aber jetzt kommen Leute und sagen, ja guck mal, der haut ab. Ja, lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Der ist nach Ägypten gezogen. Die Weißen sind auf einen anderen Weg nach Hause gegangen, weil sie von Gott geführt worden sind. Geschwister, um Furcht zu überwinden und Furcht abzuschütteln, brauchen wir die Leitung des Geistes. Der Herr muss uns sagen, heute gehst du nicht aus dem Haus, heute kommt Glatteis oder Unwetter oder was weiß ich, Bombenanschlag. Weißt du, Gott kann uns warnen. Oder wenn ich dran denke, weißt du, in New Orleans, ich habe jemand von New Orleans, als dieser Sturm, Katrina, glaube ich, war hieß, so, als dieser große Sturm war, weißt du, bevor der Sturm war, die Eheleute haben ein wunderbares Haus dort unten am Meer gekauft, oder am Fluss gekauft, die waren so begeistert, und plötzlich sagt der Heilige Geist, dem Mann beim Gebet, verkauf dein Haus und zieh auch weg. Und er verkauft sein Haus und zieht weg. Und der neue Käufer, der ist keine 3 Wochen da, kommt dieser Sturm, wird alles weggeschwemmt, das Haus wurde überflutet. Ja, verstehst? Gott bringt uns in Sicherheit. Israel oder die Judenchristen, die wurden in Sicherheit gebracht. Plötzlich sagt der Herr, verkauft alles und zieht nach Pela, auf der anderen Seite vom Jordan. Dort werdet ihr überleben. Gott führt die Seinen. Und wir müssen keine Angst haben. Weißt du, Gott, es kann passieren, dass Gott plötzlich sagt, verlass die Stadt. Und wohl dir, wenn du dann glaubst und sagst, nein, nicht, das ist ein Hirngespinst. Es ist immer ein großer Unterschied. Wie erkenne ich den Willen Gottes und mein Gehirn? Der Heilige Geist hilft uns, in Krisensituationen klare Gedanken zu behalten, besonnen zu bleiben, mutig zu bleiben, entschieden zu handeln. Geh der Furcht an die Wurzel und nicht nur an die Symptome. Wenn du Gott vertrauen hast, wird Gott dir seinen leiten. Und welche der Heilige Geist leitet, das sind Gottes Kinder, die nicht nur die Bibel lesen und die nicht nur beten und singen. Nein, der Geist Gottes muss uns leiten. Was auch immer heißt. Du brauchst ein Ventil für deine Furcht. Und da bin ich jetzt langsam zum Schluss. Du brauchst ein Ventil, wo du einfach rauslässt. Manchmal musst du einen Schrei loslassen. Hilfe! Einfach. Du musst ein Ventil haben, deine Not. David, wenn ich Psalm 55 gelesen habe, oh, der hat geklagt, der hat sich Gedanken gemacht und dann sagte, ich halte mich an den Herrn. Halleluja. Verstehst du? Wenn du Halleluja sagst, lebt sich gleich leichter. Ein Wort, das du lernen solltest. Halleluja, wird diesseits und jenseits von Eden gesungen und gesagt und gesprochen und proklamiert. Halleluja, lobe den Herrn. Preise den Herrn. Gib Gott die Ehre. Psalm 37, noch ganz schnell ein paar Bibelstellen. Psalm 37, Vers 34. Harre auf den Herrn und halte dich auf seinen Weg. So wird er dich erhöhen, dass du das Land ererbest. Und du wirst es sehen, dass die Gottlosen ausgerottet werden. Diese unsichtbaren Feinde, das sind die Gottlosen. Micha Kapitel 7, Vers 7. Ich aber will auf den Herrn schauen und harren, auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Ventil. Weißt du, die Dampflokomotiven, die haben so einen Pfiff da, verstehst du? Jetzt kommt der Zug, jetzt kommt der Herr, der Herrlichkeit, preis dem Herrn. Psalm 27, 14. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, harre des Herrn. Geschwister, wir müssen des Herrn harren. So wird, das ist Umgang mit Furcht. Wir haben diese Dinge, die sind normal, die Krankheit kriegen alle, werden alle befallen, aber wir können es abschütteln. Jesaja 40, Vers 31. Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffallen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es gibt so viele müde gewordene Christen, die die Furcht so niedergedrückt hat und niedergeschmettert hat, die auf den Herrn harren. Furcht wird mit Gottvertrauen überwunden. Halleluja. Es ist Sieg, es ist Sieg, es ist Sieg in Jesus Christus. Er ist Herr, er ist Herr. Und jedes Knie muss sie beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Halleluja. Und das im Angesicht von Pan, von Panik, Götzenpanik. Verstehst du, wenn du in Panik geratest, irgendwo in Panik geratest, ich rate dir, sing diesen Chorus. Lerne es auswendig, auch wenn du nur brummst und nur sprichst den Lobgesang. Er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Jedes Knie muss sie beugen, jede Zunge muss bekennen. Er ist Herr. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen und wir nehmen unser Opfer noch auf. Gott segne uns alle.